Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Zunächst darf ich der Gemeinde, namentlich den Verantwortlichen, sehr herzlich dafür danken, dass ich heute eingeladen wurde, Ihnen mit dem Wort Gottes zu dienen. Ich stelle mich mal ganz kurz vor. Mein Name ist Jürgen Burkhard Klautke. Ich selbst bin Ältester in der bekennenden evangelisch-reformierten Gemeinde hier in Gießen. Wir sind übrigens als Gemeinde sehr dankbar für den guten Kontakt, den wir hier mit dieser Gemeinde, also mit euch, haben dürfen. Wir wollen heute Morgen auf einen Abschnitt hören aus dem Matthäus-Evangelium, und zwar Matthäus Kapitel 5, die Verse 21 bis 26. Matthäus Kapitel 5, die Verse 21 bis 26. Wir hören das Wort des lebendigen Gottes. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber tötet, der wird dem Gericht verfallen sein. Ich aber sage euch, jeder, der seinem Bruder ohne Ursache zürnt, wird dem Gericht verfallen sein. Wer aber zu seinem Bruder sagt, du Racker oder du Nichtsnutz, der wird dem Hohen Rat verfallen sein. Wer aber sagt, du Narr, der wird dem höllischen Feuer verfallen sein. Wenn du nun deine Gabe zum Altar bringst und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar und geh zuvor hin und versöhne dich mit deinem Bruder. Und dann komm und opfere deine Gabe. Sei deinem Widersacher bald geneigt, während du noch mit ihm auf dem Weg bist, damit der Widersacher dich nicht etwa dem Richter ausliefert und der Richter dich dem Gerichtsdiener übergibt und du ins Gefängnis geworfen wirst. Wahrlich, ich sage dir, du wirst von dort nicht herauskommen, bis du den letzten Groschen bezahlt hast. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, der eben gerade gelesene Abschnitt steht in der Bergpredigt. Die Bergpredigt ist bekannt. Bekanntlich finden wir sie im Matthäusevangelium am ausführlichsten in den Kapiteln 5 bis 7. Und in der Bergpredigt geht es um das Reich Gottes. Jesus verkündet hier das Reich Gottes. Wenn wir mal ganz kurz zurückschlagen in Matthäus 4, in Vers 23, dort lesen wir, dass Jesus in Galiläa, also im Norden Israels, umherging und in den Synagogen das Reich Gottes verkündigte. Aber dann eines Tages zog Jesus nicht mehr in eine Synagoge. Möglicherweise lag das daran, dass die Synagogen für die inzwischen riesig gewordenen Volksmengen zu eng wurden. Auf jeden Fall, der Herr ging eines Tages auf einen Berg im Bergland Galiläas. Dann heißt es, als Jesus sich dorthin setzte, in Kapitel 5, Vers 1, da traten seine Jünger zu ihm. Aber nicht nur sie kamen zu ihm, sondern wir müssen uns das gewissermaßen wie Kreise vorstellen. Da war ein engerer Kreis, das war der Kreis der Jünger, Und um diesen engeren Kreis sammelte sich eine große Volksmenge. Auch diese große Volksmenge hörte zu, was Jesus sagte. Das erfahren wir aus dem Ende der Bergpredigt. Dort heißt es, die Volksmenge erstaunte und sprach, hier lehrt nicht einer wie die Schriftgelehrten, sondern wie einer, der Vollmacht hat. Das merkten auch diese Menschen, die dort auch noch zuhörten. Für die Zuhörer war nicht eigentlich das Thema des Reiches Gottes auffallend. Diese Thematik kannten sie aus den Predigten ihrer Schriftgelehrten und ihrer Rabbiner. Aber bei denen wurde das Reich Gottes eng mit dem Halten des Gesetzes, also der Tora, verknüpft. Und das Auffallende von dem, was Jesus sagt, das war nun, wenn der Sohn Gottes anfing, über das Reich Gottes zu predigen, dann beginnt er nicht mit dem Gesetz, sondern er beginnt bekanntlich mit Seligpreisungen. Er beginnt mit Segnungen. Jesus Christus betont damit, dass das Reich Gottes mit Gottes Segnungen beginnt. Es beginnt mit überströmenden Segnungen, und zwar für die geistlich Bedürftigen, für die Armen im Geist, für die, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit Gottes, für die Sanftmütigen, für die Friedensstifter und auch für die, die im Namen Christi verfolgt werden. Wir müssen uns das so vorstellen, während Jesus hier spricht, da gab es bei diesen beiden Kreisen, ich sag mal, Bewegung. Und hin und wieder trat einer aus dem äußeren Kreis hinein in den inneren Kreis. Er wollte mehr hören, er wollte genauer hören, er wollte zuhören. Aber von ihrer Tradition her kam bei ihnen dann eine Frage auf. Jesus, wenn du vom Reich Gottes sprichst, davon haben wir schon oft gehört, aber bei denen war das Reich Gottes mit dem Einhalten des Gesetzes verbunden. Was machst du mit dem Gesetz? Ignorierst du es? Bist du gegen das Gesetz in deinem Reich? Wie ist das mit dem Gesetz in deinem Reich? Man kann sich das so vorstellen, dass gewissermaßen diese Frage auf den Stirnen der Zuhörer geschrieben stand. Und Jesus nimmt diese Frage auf und geht auf ihren Vorbehalt ein. Seine Kurzantwort lautet, wir lesen sie in Vers 17, meint nicht, bildet euch nicht ein, dass ich gekommen bin, das Gesetz und die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen aufzulösen, sondern zu erfüllen. Und damit ist geklärt. Jesus ist nicht gegen das Gesetz, aber durch die Reihenfolge erst die Seligpreisungen stellt der Herr klar, dass das Reich Gottes nicht im Gesetz, nicht in unserem Tun, nicht in der Tora wurzelt, sondern dass das Reich Gottes, das Jesus gebracht hat, seinen Gottes überfließenden Segnungen entspricht. Aber das ist nicht alles. Was Jesus an der Handhabung der Rabbiner beim Gesetz kritisiert. Es geht dem Herrn auch darum, dass sie aus dem Gesetz, ich sag mal, ein Sammelsurium von Paragraphen gemacht haben. Und bei diesem Paragraphennetz ging es darum, möglichst mit einigermaßen Geschick die Maschen des Netzes so weit auszudehnen, dass man dann doch irgendwie wieder hindurchschlüpfen konnte. Oder soll ich sagen, hindurchmogeln? Und genau diese Kritik macht Jesus im Folgenden anhand von einigen Geboten deutlich. Und in dem eben gerade gelesenen Abschnitt geht es um das sechste Gebot. Damit beginnt Jesus. Das sechste Gebot, du sollst nicht töten. Es geht also um Mord und Totschlag. Und nach dem Lesen dessen, was Jesus hier sagt, kann sich bei uns auch eine Frage stellen. Mord? Totschlag? Wo fängt das an? Ist wirklich jedes böse Wort, das wir dem anderen an den Kopf werfen, einem Tötungsdelikt gleich? Sodass es dann eigentlich entsprechend geahndet werden müsste? Was will Jesus hier sagen? Ich möchte Ihnen heute das Wort Gottes aus Matthäus 5 verkündigen unter dem Thema wieder die Verrechtlichung unseres Miteinanders im Reich Gottes. Das Thema für die heutige Wortverkündigung lautet wieder die Verrechtlichung unseres Miteinanders im Reich Gottes. Ich habe die Wortverkündigung in drei Punkte gegliedert. Ich werde das dann auch im Lauf der Predigt sagen, wo wir sind. Und der erste Punkt lautet, im Reich Gottes stehen wir vor Gott. Zweitens, im Reich Gottes darf das Ethische nicht verrechtlicht werden. Und drittens, im Reich Gottes verpflichten uns die Gebote zu einem wahrhaftigen Umgang mit Gott, aber vor allem hier mit unserem Nächsten. Noch einmal das Thema, wieder die Verrechtlichung unseres Miteinanders im Reich Gottes. Der erste Punkt lautet, im Reich Gottes stehen wir vor Gott. Anhand des Gebotes, du sollst nicht töten, veranschaulicht unser Heiland, was es heißt, im Reich Gottes zu leben. Nicht in der Nachfolge sind wir auf ihn ausgerichtet. Wir folgen ihm nach. Er ist unser Leitstern, unser Morgenstern, nicht das Gesetz. Christus ist auch der Weg. Aber die Gebote Gottes dienen uns gleichsam als Pflöcke, die den Weg markieren und auch begrenzen. Und das Erste, was uns hier auffällt, ist, dass das, was Jesus über die Gebote Gottes sagt, keineswegs tolerant ist oder unverbindlich rüberkommt, oder? Nicht, das war die Idee des theologischen Liberalismus aus dem 19. Jahrhundert. Dort sagte man im Alten Testament, naja klar, da galt das starre, harte Gesetz, aber im Neuen Testament, da geht es nun lockerer zu. Eine solche Auffassung ist bis zum heutigen Tag bei vielen Christen unterschwellig zu vernehmen. Aber die Weise, in der Jesus hier das Gesetz auslegt, ist keineswegs locker. Eher ist das Gegenteil der Fall. Indem Jesus Christus erklärt, ich aber sage euch, geht er viel weiter als die Propheten des Alten Testamentes. Und noch mehr. Mit der Aussage, ich aber sage euch, stellt der Sohn Gottes sich selbst auf eine Ebene mit dem Gesetzgeber, also mit Gott. Und indem der Herr sagt, ich, der Sohn Gottes, sage euch, sagt er, im Reich Gottes stehen wir nicht vor einzelnen Paragraphen, die man mit einer gewissen Geschicklichkeit, zu der wir alle fähig sind, dann eben so auslegen kann, dass man sich selbst davon nicht getroffen fühlt, sondern wir stehen immer vor Gott. Wenn Jesus Christus sagt, ich aber sage euch, dann stellt er sich nicht gegen das Alte Testament. Er stellt sich wohl aber dagegen, wie im Judentum das Alte Testament ausgelegt wurde. Und das ist ein Unterschied. Wenn Jesus Christus sich hier gegen das Alte Testament stellen würde, dann hätte er anders gesprochen. Dann hätte er gesagt, ihr habt gelesen, dass geschrieben steht. Aber er sagt etwas anderes. Er sagt, ihr habt gehört, dass gesagt ist zu den Alten oder durch die Alten. Es wird unterschiedlich übersetzt. Es geht darum, dass Jesus zu dem hier Stellung nimmt, was gesagt worden ist, was im Raum des Volkes Gottes so alles gesagt und auch gedacht wird. Das Geschriebene, das ist die Heilige Schrift. Und das Wort Gottes ist nicht dasselbe wie die rabbinische Lehrtradition, wie die jüdische Überlieferung. Die jüdische Überlieferung ist das, was gesagt worden ist, was von den Alten und durch die Alten gesagt, vertreten worden ist. Und dagegen wendet sich Jesus. Und indem der Herr diese Unterscheidung trifft, veranschaulicht er ein Wort aus der Heiligen Schrift. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, und das erste Wort lautet, du sollst nicht töten. Aber liebe Leute, das ist doch das sechste Gebot, oder? Ja, genau, das ist die Schwierigkeit. Auch innerhalb der Tradition, innerhalb der menschlichen Überlieferung kommen Bibeltexte vor. Die Rabbinen haben sich ja keineswegs ihre Überlieferung total aus ihren Fingern gesogen. Im Grunde ist das Gefährliche, das Verführerische an der Überlieferung, dass darin einerseits Bibeltexte vorkommen, andererseits aber dann menschliche Interpretationen dieser Abschnitte aus der Heiligen Schrift. Und das war beides sehr häufig, sehr eng miteinander verflochten und verknüpft. So kamen zweifellos auch in der jüdischen Überlieferung Bibeltexte vor. Aber sie kamen sozusagen in einer verarbeiteten, angepassten Form vor. Gewissermaßen versehen gleich mit einer Auslegung und dazu kam gleich die Anwendung. Zuweilen bestand diese Interpretation nur in einer Kombination von zwei Bibelworten. Auf diese Weise zitierte man dann die Bibel. Aber man nahm, was geschrieben steht, nicht ernst. Man konnte dann, und das war das Verräterische, sogar zweimal sagen, die Schrift sagt, und beim nächsten Bibeltext auch wieder, die Schrift sagt. Und trotzdem war es nicht das, was das Wort Gottes lehrt. Nicht? Bekanntlich kann man auf diese Weise das Törichtste aus der Bibel herausholen. Und dazu nur ein ganz dummes Beispiel, das jeder sofort durchschaut. Nicht? Text 1, Judas ging hin und erhängte sich, Matthäus 27, Vers 5. Und dann nehmen wir Lukas 10, Vers 37, wo Jesus sagt, geh hin und handle ebenso. Die Schrift sagt, aber das Wort Gottes bleibt trotzdem zugeschlagen. Es sagt trotzdem etwas anderes. Und das gilt umso mehr im Reich Gottes. Denn da stehen wir nicht vor Paragraphen, nicht vor Menschen, sondern vor Gott. Und zu welchen Verirrungen das führt, wenn wir diese Wahrheit nicht beachten, ihr Lieben, das illustriert der Herr anhand des Gebotes, du sollst nicht töten. Und damit komme ich zum zweiten Punkt. Im Reich Gottes darf das Ethische nicht verrechtlicht werden. Nehmen wir einmal das erste Zitat, du sollst nicht töten. Selbstverständlich finden wir dieses Wort in der Bibel, es steht in den 10 Geboten. Und dann wird noch ein weiterer Vers zitiert. Wer aber tötet, der wird dem Gericht verfallen sein. Auch Vers 21. Übrigens ausdrücklich finden wir diese Aussage nirgendwo in der Bibel. Aber man wird durchaus sagen dürfen, dem Sinn nach ist diese Aussage durchaus biblisch. Nicht? Wer tötet, der wird eingebuchtet. Der wird dem Gericht verfallen sein. Auf Mord folgt die Strafe, vielfach die Todesstrafe. Der erste Text, die Schrift sagt, und auch der zweite Text, naja, das sagen wir, der Text, das sagt auch die Schrift sinngemäß. Was ist daran so falsch? Was ist das, was Jesus kritisiert? Das ist doch okay, oder? Der Fehler liegt in Folgendem. Wir haben in den 10 Geboten von Gott eine ethische Norm empfangen. Du sollst nicht töten. Aber durch die zweite Aussage hat man dem Gebot, du sollst nicht töten, einen juristischen Dreh gegeben. Wer tötet, wird vor dem Richter landen. An sich ist das nicht falsch. Bitte missverstehen wir uns hier nicht. Man kann das Gebot, du sollst nicht töten, so auslegen, beziehungsweise diese Folgerung daraus ziehen. Es ist auch durchaus möglich, dass man zwischen zwei Abschnitten aus der Heiligen Schrift Verbindungslinien zieht, um eine sinnvolle Folgerung zu ziehen. Jesus selbst macht das einmal bei einem Gebot gegenüber den Pharisäern. Wir lesen das in Matthäus 15. Denn Gott hat geboten und gesagt, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Klar, steht in 2. Mose 20. Und wer Vater und Mutter flucht, der soll des Todes sterben. Steht auch in der Bibel, 3. Mose 20, Vers 9. Auch hier haben wir es mit einer ethischen Regel zu tun. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Und dieses ethische Gebot hier in Matthäus 15 wird dann durch eine juristische Bestimmung festgezurrt. Das ist richtig. Und so gehört sich das auch. Das Juristische hat das Ethische zu bekräftigen. Wir sprachen eben gerade von ethisch und rechtlich, was ist damit gemeint? Worin liegt der Unterschied zwischen rechtlich und ethisch? Nun, eine ethische Norm ist ein Gebot, auf die im Fall einer Übertretung keine richterliche Strafe folgt. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wenn du dich nicht daran hältst, kommst du mit der Polizei nicht in Konflikt? Aber glücklicherweise gibt es Rechtsregeln, die das ethische Gebot unterstützen. Und dann haben wir es eben mit juristischen Regeln oder mit juristischen Normen zu tun. Nicht durch von der Obrigkeit erlassene Gesetze kann man nicht wirklich zur Nächstenliebe verpflichtet werden. Aber man kann dazu verpflichtet werden, einem Nächsten in einer Notsituation zu helfen. Sonst kann man angeklagt werden wegen unterlassener Hilfeleistung. Aber man kann zum Beispiel nicht juristisch verpflichtet werden, in ein brennendes Haus zu rennen, um dort noch jemanden zu retten, wenn Gefahr für das eigene Leben besteht. Das Gebot, ehre deinen Vater und deine Mutter, ist ein ethisches Gebot. Und wer seinen Vater und seine Mutter öffentlich verflucht, der soll sterben. Das ist eine Rechtsregel, die dieses ethische Gebot unterstützt. Oder ein anderes Beispiel. Wenn du deinen Nächsten Böses tust, ihn verwundest oder sogar tötest, dann bekommst du es mit dem Gesetz zu tun. Insofern kommt das Juristische dem Ethischen immer wieder, ich sag mal, zur Hilfe. Worauf Jesus hier weist, ist, dass man mit diesem an sich ja korrekten Sachverhalt in eine verkehrte, das heißt in eine von Gott nicht gewollte Richtung abdriften kann. Und dies erfolgt dann, wenn das Ethische völlig unter dem Juristischen begraben wird. So im Fall von, ich habe meine Eltern noch nie verflucht. Also habe ich das Gebot, Vater und Mutter zu ehren, habe ich diesem Gebot entsprochen. Ich habe ihm Folge geleistet. Mir kann also keiner etwas wollen. Oder eben auch bei dem Gebot, du sollst nicht töten, auch da kann man argumentieren, das Gebot übertritt man nur in den Fällen, in denen einen Gerichte zur Rechenschaft ziehen können. Und daraus zieht man dann die Folgerung, also werde ich Acht geben, dass das nicht passiert. Dass mir weder die Polizei noch Gerichte etwas anhaben können. Habe ich es dann erfüllt? Unser Herr Jesus Christus sah damals, in jenen Tagen, dass man in dieser Weise mit den Geboten Gottes, mit dem Gesetz Gottes umging. In Wahrheit war es eine Welt voller Stolz, und voller Neid und voller Hass. Der eine gönnte dem anderen nichts. Und jeder erklärte selbstgewiss, ich habe das Gebot, du sollst nicht töten, noch nie übertreten. Jesus sagt dazu, was ihr da sagt, das ist zynische Heuchelei. Es ist die verlogene Vortäuschung, in der man das Ethische vollständig durch das Juristische aufsaugen lässt. Ich will einmal auf die Gegenwart eingehen. Zum Beispiel denke ich hier an Methoden, an heutige Methoden im Verkaufswesen. Da gehört es für einen Verkäufer dazu, freundlich zu sein. Aber Frage, ist man freundlich, weil man den Menschen, den man da bedient, im Geschäft etwa, wertschätzt? Oder deswegen, weil man ihn als Kunden umgarnen will? Für Letzteres veranstalten Verkaufsketten regelmäßige Schulungen und Trainingskurse. Aber merken wir, in Wahrheit wird auf diese Weise das Leben veräußerlicht, formalisiert. Das ist richtig, das ist gut. Aber andererseits, mein Zögern rührt daher, dass ich bei dem, was man in den Medien darüber lesen konnte, einen faden Nachgeschmack hatte und habe. Warum? Ich gebe zu, da gab es sicher Menschen, die durchaus aufrichtig, ethisch entrüstet waren über diese Plagiate. Aber es waren dabei auch andere Motive und Kräfte im Spiel. Da gab es auch Menschen, denen das, was jemand hier in seiner Doktorarbeit aufgeschrieben hatte, ethisch völlig gleichgültig war. Aber im juristischen Paragraphendschungel gebärdeten sie sich trotzdem wie Jagdhunde, die hinter ihrer Beute herhechelten, und das umso mehr, weil es sich hier um einen Hochgestellten handelte, der vielfach zu einer anderen Partei gehörte. Es war geheuchelte Entrüstung. Ethisch gesehen war das, was hier ablief, zynisch. Und wenn der Herr hier sagt, oder das, was der Herr hier sagt, ist, wenn das Juristische nicht durch das Ethische getragen wird, wenn die Rechtsprechung in den Sog von Tricksereien von irgendwelchen Winkeladvokaten gerät, dann haben wir es mit einem System zu tun, das in seiner Wurzel verrottet ist. Und es wird nicht anders laufen, als dass auf die Dauer die Rechtsordnung in einem solchen Gemeinwesen zerbröselt und zerfällt. Genau das war übrigens in den Tagen Jesu ebenfalls der Fall. Ich erinnere an den Prozess gegen die Ehebrecherin in Johannes 8, 1-11. Jedes Kind kann erkennen, wie korrupt es war, was hier ablief. Eine Frau im Ehebruch erwischt und der Mann? War der beim Ehebruch abwesend? Den ließen sie laufen. Er war uninteressant. Außerdem war es viel pikanter, die Frau auf die Untersuchungsfragen antworten zu lassen. Bekanntlich trappt Jesus in diese Falle nicht hinein. Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Das rechtfertigt nicht das, was die Frau gemacht hat, aber es zeigt zunächst einmal eine andere Perspektive. Die Proportionen werden zurechtgesetzt. Jesus bringt hiermit diesen Fall von der juristischen Ebene, oder soll ich sagen von der scheinjuristischen Ebene, hin auf die ethische Ebene. Er sagt ja nachher auch, tue das nicht mehr, was du getan hast. Gerichtsprozesse oder im Internet Shitstorms, wie sie heißen, sie betreffen nur sehr am Rande die Frage des Gehorsams gegenüber Gott und seinen Geboten. Es geht um Äußerliches. Dazu sagt Jesus, sorge erst einmal dafür, dass du selbst vor Gott sauber stehst. Und auf diese Weise befreit der Herr das Ethische vom Juristischen bzw. Scheinjuristischen. Genau das war im Lauf der Zeit in der jüdischen Tradition, in der rabbinischen Überlieferung, bei der Auslegung der Bibel völlig unter den Tisch gefallen. Die Menschen fühlten sich angesichts der Gebote nicht mehr vor Gott gestellt. Höchstens noch vor ihre Mitmenschen, die sie dann auszuboten suchten, was ihnen auch mit viel List und Tücke ja auch gar nicht so schlecht gelang. Das Bemerkenswerte an der Unterweisung Jesu über das Verhalten eines Bürgers im Reich Gottes ist, dass er uns wieder in unserem Leben vor das Angesicht Gottes stellt. Auch bei den Geboten der Heiligen Schrift. Indem Jesus aufzeigt, dass wir mit den Geboten Gottes vor Gott stehen, warnt er uns davor, das Ethische auf das Feld des Juristischen hinabzuziehen. Wenn du in Wahrheit ein Bürger im Reich Gottes sein willst, dann läuft das nicht so. Im Reich Gottes darf das Ethische nicht verrechtlicht werden. Damit komme ich zum dritten Punkt. Im Reich Gottes verpflichten uns die Gebote Gottes zu einem wahrhaftigen Umgang mit unserem Nächsten. Jesus selbst erläutert das hier in drei Sätzen. Alle drei Sätze sagen ungefähr dasselbe aus. Ich lese sie mal nochmal, Matthäus 5, Vers 22. Jeder, der seinem Bruder ohne Ursache zürnt, wird dem Gericht verfallen sein. Oder etwas freier übersetzt, jeder, der ohne Ursache gegen seinen Bruder im Zorn lebt, bekommt mit dem Gericht zu tun, und zwar mit dem Gericht Gottes. Weiter. Wer aber zu seinem Bruder sagt, du Racker oder du Nichtsnutz, der wird dem Hohen Rat verfallen sein. Oder etwas freier übersetzt, wer zu seinem Bruder sagt, du Taugenichts, über ihn wird ebenfalls das Gericht kommen, das Gericht Gottes. Und dann noch ein Satz, wer aber sagt, du Narr, der wird dem höllischen Feuer verfallen sein, nämlich durch Gott. Jesus nimmt hier drei Situationen, bei denen man unter Garantie die Polizei nicht aufs Dach bekommt. Auf jemanden ohne Ursache sauer zu sein, ist nicht strafbar. Über jemanden ein negatives Wort fallen zu lassen, fällt juristisch auch bei uns unter freie Meinungsäußerung. Gut, da gibt es Grenzen. Man kann es in einem Konflikt auch zu bunt mit den Beleidigungen machen, sodass man einen entsprechenden Prozess an den Hals bekommen könnte. Aber in der Regel werden wir wegen einiger Worte nicht juristisch belangt. Aber Jesus sagt, mit einer solchen Gesinnung und mit solchen Worten kommst du durchaus vor den Richter. Du kommst damit nicht vor einen menschlichen Richter, aber Gott sitzt auch im Gericht und er kennt dein Herz, deine Gedanken, auch deine verborgenen Worte. Müsstest du dann nicht Gott fürchten? Es kann sein, dass hier verwirrend ist, dass in Vers 22 von dem Hohen Rat die Rede ist. Damit ist normalerweise der Sanhedrin der Juden zu verstehen. Und in diesem Fall wäre ein menschliches Gericht gemeint. Aber das griechische Wort, das hier mit Hoher Rat übersetzt ist, kann auch gewöhnlich ganz allgemein höchstes Gericht meinen. Und dabei denkt man dann an kein bestimmtes Gericht. Und an dieser Sache handelt es sich jedenfalls nicht um das höchste jüdische Gericht, das Sanhedrin. Denn das Sanhedrin hatte nie jemanden verurteilt, weil jemand anderen als Taugenichts oder als Narr bezeichnet hatte. Nein, mit diesen drei warnenden Worten stellt uns Jesus vor Gott. Und das im Blick auf das Gebot, du sollst nicht töten. Und genau in diese gleiche Kerbe schlägt der Sohn Gottes auch in den zwei weiteren Warnungen, mit denen er hier seinen Unterricht beschließt. Wenn du nun deine Gabe zum Altar bringst und du dich dort erinnerst oder daran erinnert wirst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar und gehe zuvor hin und versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und opfere deine Gabe. Also versöhne dich mit deinem Bruder und danach komm und bring oder opfere deine Gabe. Vor den Altar treten meint vor Gott treten. Genauso verhält es sich auch bei uns. Zum Gottesdienst gehen heißt vor das Angesicht Gottes treten. Im Grunde haben wir bei unseren sonntäglichen Gottesdiensten einen kleinen Vorgeschmack von dem, wie es im letzten Gericht aussehen wird. Der Unterschied besteht lediglich darin, dass wir hier im Gottesdienst vor Gott in das Heute seiner Gnade treten. Heute können wir noch umkehren. Heute können wir uns noch mit unserem Bruder oder unserer Schwester versöhnen. Es kommt der Tag, dass dieses nicht mehr möglich sein wird. Und insofern wird in der Kirche, in der Gemeinde Gottes etwas sichtbar, etwas erfahrbar von dem unsichtbaren Endgericht Gottes, an dem wir so leichtfertig vorübergehen. Jesus jedenfalls sagt, vergiss nicht, es kommt das göttliche Gericht. Und denke daran, worüber wir hier sprechen, das sind nicht Paragraphen, sondern das sind Gebote Gottes. Wenn ein Israelit mit seiner Gabe zum Altar ging, dann trat er in die heilige Gegenwart Gottes. Dann wurde sein Gewissen geschärft. Und genauso verhält es sich mit uns, wenn wir zum Gottesdienst kommen. Die Frage stellt sich uns dann, ist alles in Ordnung mit mir? Habe ich alles getan, was in meinem Vermögen lag und liegt, um mit meinem Bruder ins Reine zu kommen? Und klar, da gibt es Ausreden, oder? Ja, habe ich. Klar, habe ich. Ich habe auch nichts wirklich gegen ihn. Nein. Er hat was gegen mich. Kann man nichts machen. Aber hören wir mal genau hin, was Jesus hier sagt. Er sagt, wenn du dich erinnerst, nicht, dass ich etwas gegen meinen Bruder habe, sondern dass er etwas gegen mich hat. Die Frage ist eben nicht eine juristische. Es ist nicht eine Frage, wer die bessere Ausgangsposition hat. Vielmehr lautet die Frage, hast du im Angesicht Gottes alles getan, was zur Versöhnung möglich war und ist? Hast du deinen Bruder geliebt und deswegen nach einer Lösung des Konfliktes mit ihm gesucht oder hast du ihn eigentlich? Verachtest du ihn? Und findest die Umstände, so wie sie jetzt sind, gar nicht so schlecht? So kann man sich wenigstens in eine Opferrolle hineinsteigern, oder? Fühlt man sich auch gut. Aber mal Hand aufs Herz. Indem uns Jesus hier vor Gott stellt, macht er uns damit nicht ängstlich, furchtsam? Ich denke heute manchmal, vielleicht wäre es gut, wenn wir hin und wieder etwas ängstlicher, etwas bänger wären bei dem Gedanken, dass wir einmal vor Gott treten müssen. Namentlich in den Korintherbriefen ist Paulus hier sehr deutlich. Ich zitiere einmal 1. Korinther 3, Vers 17. Da schreibt er, wenn jemand den Tempel Gottes, also die Gemeinde ist gemeint, verderbt, den wird Gott verderben. Oder 2. Korinther 5, Vers 11. In dem Wissen, dass Gott zu fürchten ist, suchen wir die Menschen zu überzeugen. Es geht hier keineswegs nur um Preisgericht. Wenn wir diesen Aspekt niemals im Auge haben, wissen wir nichts von Gott und außerdem kennen wir uns selbst nicht. wehe uns, wenn wir das Evangelium von der Vergebung unserer Sünden missbrauchen und nach der Devise des preußischen Königs Friedrich II. Leben, der einmal sagte, Gott wird schon vergeben, das ist ja sein Beruf. Oh nein. Hier in Matthäus 5 wird uns die herrliche Botschaft der Gnade Gottes verkündet. Denken wir und vergessen wir nicht die Seligpreisungen, die wir heute nicht beachtet haben. Aber denken wir daran, es ist die Botschaft des Ernstes der Gnade. Es geht um die teure Gnade. Und darum ist jeder Gottesdienst ein Aufruf, um die schiefen Dinge in unserem Leben in Ordnung zu bringen. Jesus sagt es sogar noch schärfer. Wenn du im Gottesdienst bist und vor Gottes Angesicht also stehst und dir da auf einmal in den Sinn kommt, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, dann lass den Gottesdienst weiter Gottesdienst sein. Lass dann auch einmal den Kollektenkasten Kollektenkasten sein oder wie es hier heißt, lass deine Gabe dort vor dem Altar. Vergiss sie mal und tue zunächst das Notwendige, das Erforderliche im Blick auf das Verhältnis zu deinem Bruder. Während die Zeitgenossen bei den Geboten Gottes die Menschen vor die Menschen stellten, stellt uns Jesus mit seinen Geboten vor Gott. Und dabei sagt Jesus Christus durchaus, blicke auf Gott, den Herrn, und fürchte sein Urteil. Dasselbe geschieht dann auch noch in der zweiten Warnung. Sei deinem Widersacher bald geneigt, während du noch mit ihm auf dem Weg bist, damit der Widersacher dich nicht etwa dem Richter ausliefert und der Richter dich dem Gerichtsdiener übergibt und du ins Gefängnis geworfen wirst. Oder anders gesagt, sei freundlich gegenüber deiner Gegenpartei, während du noch mit dieser Partei unterwegs bist, damit deine Gegenpartei dich nicht dem Richter überliefere und der Richter seinem Diener und du in das Gefängnis geworfen wirst. Wahrlich, ich sage dir, daraus wirst du sicher nicht hinauskommen, bevor du den letzten Pfennig oder Groschen bezahlt hast. Jesus sagt hier mit anderen Worten, du, sei nicht so scharf auf Gerichtsprozesse oder auf rechtliche Auseinandersetzungen. Du könntest dort auch verlieren. Übrigens ist das bereits im gewöhnlichen Leben ein recht weiser Rat. Man weiß nie wirklich, wie das Ergebnis lautet und wie die Gegenpartei auftritt und argumentiert. Aber Jesus gebraucht das hier als ein Gleichnis und das wollen wir nicht überhören. Er sagt, vergiss nicht. Wir sind gemeinsam, miteinander unterwegs zu Gottes Richterstuhl. Und die Frage ist, wie verwenden wir die Zeit bis dorthin? Zeit meint in diesem Zusammenhang die Lücke, die mir und dir für das Ethische noch gegeben ist. Am Ende des Weges steht das Juristische. Aber dann ist es das Juristische Gottes. Dann ist es das Endurteil. Das Ethische geht voran. Paulus schreibt einmal, wenn wir uns selbst richten, wenn wir uns selbst vor Gott ins Selbstgericht bringen, dann werden wir nicht gerichtet. Welch eine Gnade. 1. Korinther 11, Vers 31. Es ist deutlich, dass Jesus hier uns so scheinbar juristisch korrekt denkende Menschen auf den Ernst des Ethischen verweist. Er holt uns weg aus dem Denken, dass das Ethische in unserem Leben erst dann von Bedeutung ist, wenn es verrechtlicht ist, wenn es, mit einem Fremdwort gesagt, justiziabel ist. Diese Unterweisung benötigen wir auch heute, ihr Lieben. Und die Botschaft Jesu lautet: Im Reich Gottes hat das Ethische Vorrang vor dem Juristischen. Dann ist es nicht möglich, übrigens auch hier nicht in der Gemeinde, sein Leben zu führen nach der Devise: Ich kann so handeln, wie ich will. Ich darf mich nur nicht von den anderen erwischen lassen, denn dann würde es einen schlechten Eindruck machen. Ich sage übrigens nicht, dass ein Gerichtsprozess immer zu verhindern sein wird, aber ich sage voraus, dass wir mit rein juristischem Denken auch in unserem Gemeinwesen gegen die Wand fahren werden. Übrigens auch in der Gemeinde. Gesetze haben lediglich dann Bedeutung, wenn dem Recht eine Ethik zugrunde liegt. Also dann, wenn Menschen ihr Leben führen in Verantwortung vor Gott, dem noch unsichtbaren Richter. Übrigens sieht man das auch heute schon in den sozialen Gesetzgebungen. Wenn dieser Gesetzgebung das Arbeitsethos fehlt, dann wird der sozialen Gesetzgebung das Fundament entzogen. Dann wird jede Regelung kollabieren. Ohne das Ethische wird das Rechtliche in sich zusammenstürzen. Denn dann durchschaut jeder sehr schnell das Juristische als Heuchelei. Dann werden die wahren Schuldigen in Schutz genommen, zumal dann, wenn sie sich gute Anwälte leisten können, während die Anständigen, denen es an vielleicht Geschicklichkeit mangelt, verfolgt werden. Dann können wir uns an den Ausspruch von Petrus erinnern, in der Pfingstpredigt, mit der er die Pfingstpredigt beendet, als er von dem verkehrten, verdrehten, pervertierten Geschlecht sprach. Apostelgeschichte 2, Vers 40. Paulus schreibt einmal davon: Wir sollen wie Lichter sein inmitten eines krummen und verdrehten Geschlechts. Luther übersetzt: inmitten eines unschlachtigen Geschlechts. Philipper 2, Vers 15. Und davon sagt das Wort Gottes: Lass dich retten aus dem verkehrten Geschlecht. Und dann wird in dieser untergehenden Welt der Gesetzlosigkeit die Gemeinde Gottes zu einer Arche, zu einem Rettungsboot. Jesus Christus zieht hier das Ethische nach vorne. Er ruft auf: Lebe vor dem Angesicht Gottes. Das war seine Botschaft damals. Und das ist eine brennend aktuelle Frage heute. Diese Wortverkündigung heute Morgen hat nur dann Sinn, wenn wir im Anschluss nach Hause gehen mit dem Vorsatz, den wir Gott dann auch im Gebet vorbringen können: Herr Gott, ich will gemäß deinen Geboten vor deinem Angesicht leben. Also nicht vor dem Angesicht von Menschen. Denn die Maßgabe eines Lebens im Reich Gottes ist ein Leben vor dem Angesicht Gottes. Gerade heute, in einer Zeit, in die die gesamte Rechtsprechung unter den Menschen zu wanken droht, hohl wird, eben weil keine Ethik mehr zugrunde liegt. Außerdem ist auch noch die soziale Kontrolle heute weggefallen, sodass jeder vor sich hinwurschtelt, Paulus schreibt einmal, ihr seid ganz anders, Epheser 4, Vers 17. Und indem wir auch bei dem Gebot, du sollst nicht töten, vor dem Angesicht Gottes leben, verpflichtet uns Gott in diesem Gebot zu einem in Liebe wahrhaftigen Umgang mit unserem Nächsten. Amen.